Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Heute mit wie mir als Moderator Rainer Markus Walter. Die Plattform widmet sich heute mal wieder der Musik und um genau zu sein, wir haben einen Musiker aus Ulm zu Gast. Sein aktueller Wirkungskreis sowie seine Vita versprechen uns eine unterhaltsame und sicher auch sehr interessante Stunde. Die Stationen reichen von Deep Purple Mitglied Glenn Hughes über die Rockband Sire Moon, Auftritte mit Jo Kraus Ende der 80er, einem Sieg des John Lennon Talent Award 2001 bis hin zu Touren mit den Fanta 4, Die Happy und Max Herre und natürlich seinem aktuellen Bandprojekt Wieland, mit dem er sich noch diese Woche in der Flussmeisterei live stellen wird. Jetzt müssen es die Ulmer eigentlich wissen, wer mir gegenüber sitzt. Ist der Gitarrist und Komponist Patrick Wieland. Wunderschönen guten Tag, Patrick. Ich grüße dich.
Schönen guten Tag.
Patrick, als wir diesen Termin heute ausgemacht haben, war die erste Option wäre gewesen nächsten Mittwoch. Da hast du mir gesagt, da steckst du mitten in den Proben, die irgendwie so fast die einzigen Proben für Donnerstag. Das heißt, ihr kommt als Band gar nicht so oft zusammen?
Das ist richtig. Das heißt, ja Mittwoch die einzige Probe für den Donnerstag und die Leute kommen aus allen Ecken. Also es sind leider keine Leute aus Ulm dabei, sondern ich arbeite seit Jahren mit verschiedenen Musikern, die ich eigentlich beim Touren kennengelernt habe, also Kollegen, und die sind natürlich total zerstreut in ganz Deutschland. Ein paar kommen sogar aus der Schweiz. Das heißt, ich bin beschäftigt die nächsten Tage mit Betten machen, Bettwäsche organisieren.
Schlafen und die alle bei dir?
Großteil wird auswärts bei Freunden übernachten, ein paar pennen auch bei mir und es ist organisatorisch natürlich schon echt auch ein sehr anstrengend, aber ich freue mich natürlich, die alle wieder zu sehen und wir proben einmal und dann muss es sitzen.
Wie habt ihr euch im Vorfeld verständigt? Hast du MP3-Files rumgeschickt, damit die proben können, oder?
Genau, so läuft es ja in dem Fall dann meistens aus, dass man sich MP3s durch die Gegend schickt und dann auch mal vielleicht telefoniert, wenn es Rückfragen gibt. Bis jetzt gab es keine Rückfragen. Okay. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass alles klar ist soweit.
Ich meine, jetzt bin ich natürlich schon mittendrin im Hier und Jetzt, möchte natürlich in der nächsten Stunde mit dir auch über deine Vita sprechen, aber eins wird mich jetzt noch interessieren, was erwartet uns denn am Donnerstag? Ist ja ein völlig neues Projekt, heißt auch nicht mehr nur Wieland, sondern hat noch einen Bandzusatz bekommen, ne?
Richtig. And the Urban Soul Collective, das heißt, es ist diesmal auf Englisch, aus dem einfachen Grund, da ich mit zwei, drei Sängern gearbeitet habe, die nicht der deutschen Sprache mächtig sind. Und auch der Wirkungskreis in englischer Sprache, weil einfach wahrscheinlich auch mehr Sinn macht. Und die Geschichte wird also so sein, dass zwei Sänger dabei sind. Es ist noch ein Gast, ein Trompeter. Den habe ich jetzt dieses Jahr kennengelernt bei DSDS. Ja, da kann man nachher nochmal drüber kurz. Und er macht auch gerade eine Platte und den habe ich gefragt, ob er Lust hat, einfach mitzuspielen und wir können auch irgendwie ihn zwei Stücke von ihm spielen, so ein Feature einbauen und so, und hat spontan zugesagt, da freue ich mich natürlich auch.
Wie viele Leute stehen auf der Bühne oder wie viele Leute werden am Donnerstag auf der Bühne stehen?
Sieben.
Sieben. Besetzungsmäßig sieht das dann aus?
Eigentlich ganz klassisch, wobei der eine Sänger auch Gitarre spielt, also wir sind zwei Gitarren. Einer, der Fender Road spielt, ein Schlagzeuger, ein Bassist und eine Sängerin und der Trompeter. Waren es jetzt sieben? Habt ihr mitgezählt?
Fabian, hast du mitgezählt? Ja, er zeigt nach oben, vor allem Daumen nach oben, das ist gut, es sind sieben. Gut, Patrick, wir reden nachher mal so ein bisschen, gehen wir so zurück in die Vergangenheit, weil es gibt verdammt viele Stationen, die sehr interessant sind und die unsere Hörer vielleicht noch größtenteils gar nicht wissen. Jetzt aber möchte ich erstmal Musik von dir spielen und zwar möchte ich jetzt eine Platte zurückgehen, die nannte sich tatsächlich Wieland und man muss dazu sagen, Patrick schreibt sich mit IE Wieland. Sein Künstler Pseudonym, wie auch immer, auf dieser Platte war Wieland mit Doppel-E. Wie kam es dazu?
Es war so eine, ich habe damals mit einem Label zusammengearbeitet, Fessadelic, in Heidelberg, Label von den D-Fest-Leuten. Und wir haben uns Gedanken gemacht, was wir für einen Namen nehmen. Und ich wollte eigentlich einen komplett anderen Namen nehmen, der mit meinem Namen gar nichts zu tun hat. Da wurde mir der Name vorgeschlagen. Und so war das, glaube ich, eine Übersetzung des Namens in skandinavischen Bereich. Okay. Also gar nicht so dieses Englische, weil ich glaube, Tui heißt eigentlich Pinkeln. Deswegen ist es... sieht man das, ist es eher so eine skandinavische Inspiration gewesen. Und genau.
Okay, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt einen Schritt und zwar, wie lange gehen wir zurück? 2 Jahre? Wie alt ist das?
2006.
2006, auch 4 Jahre schon.
Und die Platte war auch damals schon 1,5 Jahre alt, also ist schon sehr weit zurück.
Das war Patrick Wieland alias Wieland mit Doppel-E. Das Album haben wir gerade vorher gesagt, 4 Jahre ist es schon alt. Patrick Wieland ist heute bei mir hier im Studio zu Gast in der Plattform, Komponist und Gitarrist in Ulm, kein Unbekannter. Sag mal Patrick, bist du eigentlich Ulmer?
Nein, jetzt kann ich es ja verraten. Ich bin kein Ulmer, ich bin aufgewachsen im Dreiländereck in Basel, auf deutscher Seite. Und wohne aber schon seit 93 in Ulm. Oder 94? glaube ich.
Was hat dich nach Ulm verschlagen?
Schnell erzählt die Geschichte. Es gab hier eine Funkband. Damals sind auch diese GIs hier rumgelaufen, die Schwarzen, ja. Und haben so eine Funkband gegründet. Ein Freund von mir hat da mitgespielt. Und ich wollte eigentlich nur so für ein halbes Jahr da ein bisschen mitmachen. Und dann hat sich die Band, also ich bin hierher gezogen mit so Matratze und ein paar Klamotten. Und dann habe ich nach einem halben Jahr sich dann die Band aufgelöst und dann saß ich da erstmal hier fest und dann bin ich irgendwie nicht mehr weggekommen.
Ja, so kommt es manchmal, ne? Funkband war das So What? Nee.
Nee, die hieß, also nicht der Rede, Fade to Black hieß sie schon mit ganz guten Leuten eigentlich. Der eine macht jetzt der Keyboarder, ist mittlerweile ganz bekannter Filmkomponist aber das keine, wir haben nur 3 Konzerte gespielt, also der Name, der okay. ist nicht mehr hängen geblieben.
Okay, Patrick, gehen wir nochmal ein Stück zurück. Du sagst, du bist Anfang der 90er, also hierher gekommen nach Ulm. Ich will ja jetzt nicht auch drauf rum, wie alt bist du eigentlich?
Ich bin jetzt gerade 41 geworden.
41, also dann gab es ja auch eine Zeit vor Ulm.
Ja.
Ich habe auf der Homepage gelesen, du wolltest eigentlich gern Schlagzeuger werden.
Ist richtig.
Hat aber nicht funktioniert. Wieso hat es nicht funktioniert?
Ja, wir hatten halt einfach nur damals eine Mietwohnung, meine Eltern. Und die haben jetzt immer Trommeln gekauft, so kleine, die aber eher so mit Plastikfell, die nicht so laut waren. Und ich habe dann auch Kochtöpfe, so was wahrscheinlich jedes Kind so musikalisch sich betätigen will, klaut sich erstmal die Kochtöpfe. Besonders beliebt waren diese Abtropfbecken mit so Löchern drin, die man als Becken benutzen konnte. Und nach dem Kindergarten habe ich dann meistens, ich hatte so eine Peter-Alexander-Platte, habe ich dann aufgelegt und dazu getrommelt und fand es tierisch.
Tierisch.
Und dann wollte ich eigentlich auch Schlagzeuger werden, aber das ging nicht. Mein Vater hatte eben Gitarre gespielt. Es lag bei uns zu Hause rum eine Gitarre, ein Banjo. Und dann habe ich erstmal bei einem Banjo, weil es ja auch so ein Fell hat, die Saiten abgemacht und auf der rumgetrommelt. Und dann habe ich aber irgendwann angefangen, Gitarre zu spielen.
Okay. Musikalische Familie?
Jein, also eher so Feierabendgesang
Hausmusik.
Hausmusik war das. Mein Vater konnte genau 3 Akkorde, aber mit den 3 Akkorden hat er irgendwie den ganzen Abend so bestreiten können und es war immer lustig. Also es war einfach mit viel Musik, war für mich immer so, ich habe mich immer als Kind tierisch gefreut, wenn mein Vater da so mal damals so eine olivgrüne Gitarrentasche, wenn er die so hervorgeholt hat, das war für mich immer, oh, jetzt wird's einfach schön. Das war einfach was, echt sehr, was mir immer sehr gut gefallen hat.
Was waren deine ersten Einflüsse, an die du dich erinnern kannst, musikalisch gesehen? Also mal abgesehen von der Peter-Alexander-Platte.
Da wird es natürlich schwierig. Peter-Alexander war natürlich riesig.
Sehr
Ich glaube, musikalische Einflüsse, mein Vater hat eigentlich so viel schwarze Musik gehört, hat viel Blues und Gospel gehört. Und meine Mutter eher so diese 50er-Jahre-Schlager, die ja auch eine Form von Qualität damals noch hatten. Also so ohne Krimi geht mir nie ins Bett. So dieser Bill Ramsey, also schön arrangierte Schlager, finde ich eigentlich. Das lief bei uns so, diese 3 Sachen liefen bei uns eigentlich.
Nennen wir es Big Band-Schlager.
Ja, sowas.
Große Formation. Bill Ramsey habe ich auch mal live gesehen, war gut.
Ja.
Ist lange her, ziemlich lange. Und dann hast du also Gitarre spielen gelernt. Hast du dann irgendwann mal Unterricht genommen oder hast du das alles selber beigebracht?
Nee,
weil ich will ja mal sagen, du bist inzwischen ja doch ein sehr, sehr guter Gitarrist. Und
ja, ich kann zumindest mein Geld damit meistens verdienen. Ich habe eigentlich so Autodidaktisches gelernt, bis ich 18, 19 war. Und mir war es eigentlich auch nicht so wichtig, was für ein Instrument ich spiele, sondern mir ging es eigentlich immer darum, in der Band die Songs zu machen und was Eigenes zu machen, weil ich glaube auch, wir waren zu schlecht, um irgendwas nachzuspielen. Wir konnten nur was Eigenes machen. Ja. Damals haben die ganzen Bands was nachgespielt in unserer Schule. Wir waren die Einzigen, die halt was Eigenes hatten, weil wir einfach, glaube ich, echt zu schlecht waren, Sachen nachzuspielen. Und das war so meine Anfangszeit.
Wie hieß die Band? Weißt du es noch?
Boah, ich glaube, die... Irgendwas mit S, I, Cirrus oder sowas. Wie so eine Wolke oder so. Irgendein Name von einer Wolke. Oder Stern, ich weiß es nicht mehr.
Up and Away.
Genau.
So, das waren also deine ersten musikalischen Gehversuche in Bandform.
Ja.
Das war noch in Basel?
Genau, das war Basel. Also das kleine Dörfchen an der Grenze von Basel hieß Grenzach auf deutscher Seite. Das hat da alles stattgefunden. Und damals haben wir dann auch mal Support, wir haben es dann auch geschafft, da waren wir so 14 und ich glaube, die Leute fanden uns einfach süß, weil wir so jung waren, nicht weil wir so gut waren. Wir durften dann auch im Support spielen für größere Sachen. Es war damals Neue Deutsche Welle, hieß so eine deutsche Band, die hieß Steinwolke, die hatten so ein Lied, Katharine und so.
Kennen wir, ja.
Also, ja, Fabiano kennt es wahrscheinlich nicht mehr. Und,
okay.
Ich muss dazu sagen, Fabiano sitzt hier gerade daneben im Studio und ja.
Schaukelt die Technik, genau.
Richtig. Genau, das war so meine Zeit und erster Auftritt im Schulhof und ja, ganz klassisch eigentlich, aber ohne Lehrer oder ohne Unterricht eigentlich.
Das war, wie alt warst du da? 15, 16?
12 habe ich angefangen, die Band zu gründen und da war ich dann so 14.
Okay. Und wie ging es dann weiter?
Ich habe dann, glaube ich, mit 18, 19 war ich sehr, sehr schlecht in der Schule und ich wollte natürlich noch Musik machen und auch in meiner ganzen Familie, so Cousins, die haben alle in Bands gespielt und da durfte ich dann auch mal zugucken, auch schon mit die erste Band, mit so E-Gitarren habe ich dann auch Kontakt gehabt und zuerst mal so eine E-Gitarren in Händen gehabt. Ich wollte einfach auch Musik machen und wollte es professionell machen, aber ich wusste natürlich nicht irgendwie, wie das geht, wie macht man sowas, weil studieren konnte man es nicht. Wir hatten auch keinen in der Familie, der das jetzt schon mal so vorgemacht hat, in dessen Pfad man irgendwie treten konnte. Also habe ich einfach durch Zufall dann in einer Zeitungsartikel über einen Gitarristen gelesen, der in Basel angekommen ist. Der war im Ausland in Los Angeles und hat da Gitarre studiert und da gibt Gitarrenunterricht. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben dann auch Unterricht genommen. Und es war wirklich großartig, weil er die ganzen Spieltechniken, die ich mir damals mühsam von der Platte immer runtergehört habe, einfach mir so gezeigt hat. Und also kein klassisch ausgebildeter Gitarrist, sondern einfach, der hat mir die Techniken von Funk, Blues einfach so gezeigt. Und es war für mich natürlich ein riesen Aha-Erlebnis. Das kann man vielleicht heute auch gar nicht mehr nachvollziehen, weil heute alles voll ist mit YouTube. Man kann alles sich anschauen. Das kann man sich, also für mich war das einfach immer nur der Plattenspieler und die Nadel zurück und wieder das Ding von vorne anhören, bis man es halt irgendwie kapiert, was da gespielt wird. Insofern war das dann natürlich ein Riesenschritt, als ich den kennengelernt habe. Und dann habe ich eben selber dann auch mich dazu entschlossen, Gitarre zu studieren. Also das war eigentlich ein Studium von einem Jahr. Bin danach, ja.
Ja, wie darf man sich das vorstellen? Du hast dann klassische Gitarre studiert?
Nee, gar nicht.
Nee? Nee. War das eine freie, sowas wie Jazz- und Rockschule Freiburg heute oder so? Was gab es denn da schon damals?
Bei uns in Deutschland gab es eigentlich hauptsächlich klassische Studiengänge, was mich natürlich überhaupt gar nicht interessiert hat. Sondern ich wollte einfach Rock spielen, ja, und das gab's einfach nicht. Es war auch überhaupt nicht anerkannt. Es gab einen Popularstudiengang in Hamburg, den ich dann Jahre später auch selber gemacht habe. Der wurde angeboten, aber der ging nur 6 Wochen und musste ja dann seinen Eltern gegenüber auch irgendwie so ein Alibi-mäßig sagen: Hey, hier, das ist was Amtliches, hier, es geht so und so lang, da habe ich was in der Hand. Ich musste es ja auch dann irgendwie rechtfertigen und ich habe dann einfach dieses Jahr in L.A. als Rechtfertigungsjahr gemacht, um dann später Musik zu machen. Und das war natürlich auch sehr, sehr prägend für mich, vor allen Dingen das Jahr in Los Angeles zu leben. Ich habe mir da vor allen Dingen jeden Abend Bands reingezogen und damals war die Szene in L.A. Ende 80er, 89 war das, wirklich interessant. Heute zieht es mich musikalisch wie reisemäßig überhaupt nicht mehr in die Stadt, aber damals war das für mich ein großer Input. Und großartige Session-Musiker zu der Zeit waren einfach alle in der Stadt und haben da gearbeitet und auch teilweise in der Schule Workshops gegeben. Und das war für mich schon sehr, 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 sehr gut, da einfach an Informationen und so ranzukommen, an Konzepte und so, wie man spielen kann.
Schön, dich zu sehen, Love, hab dich vermisst. Ich hab was vergessen, wie ich mag, wie du bist. Kenn ich schon, seitdem ich klein war, wir hingen immer zusammen. Damals waren zwei Wochen Ferien, ohne dich schon zu lang.
Oh, schön, dass du wieder da bist.
Stoke City, ich hab dich vermisst.
Du warst so lange nicht mehr hier.
Zu lang, baby.
Oh, ich wusste eines Tages. Kommst du zurück nach Haus zu mir? Yeah, 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 yo.
Max Herre war das, nicht ganz ohne Grund, heute bei uns in der Plattform mit Patrick Wieland als Gast, Gitarrist, Komponist aus Ulm, beziehungsweise heute wohnhaft in Ulm, wie wir jetzt inzwischen wissen, eigentlich ursprünglich aus der Schweizer Gegend. Max Herre lief nicht ganz ohne Grund, Patrick. Du warst mit ihm auf Tour. Wie kam es denn dazu?
Vorneweg war natürlich so, dass ich erst mit Fantas gespielt habe, bevor Max kam. Also ich habe 2004 das Angebot bekommen, 2 Jahre bei Fantas, also im Großraum von 2 Jahren, mit denen zu arbeiten. Und weil die damalige Begleitband komplett mit Sarah Brightman auf Welttournee waren und die einfach eine neue Band gebraucht haben. Und als dann die Band wieder da war, hat der musikalische Leiter der Band, der heißt Lelo Scrimali, hat dann mich gefragt, ob ich nicht gerne bei Max die Tour spielen möchte und die Festivals, weil der Gitarrist damals ausgestiegen ist. Und dann habe ich natürlich dann auch mich sehr gefreut, weil ich schon eigentlich immer auf die Sachen gestanden bin, die der geschrieben hat, und die neue Platte fand ich natürlich auch ganz gut. Und es hat natürlich dann auch echt Spaß gemacht, mit dem unterwegs zu sein. Und es waren natürlich auch wieder nette Leute dabei, Musiker, zu denen ich heute auch noch Kontakt habe.
Jetzt habe ich ja schon ein bisschen vorgegriffen, weil du gesagt hast, das war nach der Geschichte mit Fanta 4. Du bist also nach Ulm gekommen, wegen dieser Funkband damals, hast dich dann entschlossen, da zu bleiben. Und so hat diese Ulmer Bandzeit angefangen, in die das ja auch reinfällt. Was war denn eigentlich, was passierte dann nach der Geschichte, nach dieser Funkband, deren Namen wir noch nicht mal mehr so genau uns erinnern, weil es eigentlich nur 3 Auftritte waren, aber da ist ja irgendwie, ging es ja weiter.
Ja, ich saß quasi in Ulm, kannte eigentlich wirklich niemand. Ich kannte 2 Musiker in der Stadt, die aber Wochenende immer unterwegs waren, weil die natürlich in Bands gespielt haben, und ich saß da eigentlich alleine. Und wenn man in Ulm ankommt als kein Ulmer, also als Nicht-Ulmer, ist es gar nicht so einfach, so Leute zu kontaktieren. Die sind schon ziemlich sperrig, die Ulmer, was man so sagen darf. Und habe dann einfach so, ich habe einfach überlegt, okay, ich muss irgendwie einfach spielen, ja? Ich muss Kontakte kriegen, einfach, es war auch so die Frage, was mache ich überhaupt in meinem Leben, mache ich jetzt Musik oder wie geht's weiter? Ich habe da auch alleine in einer ganz furchtbaren Wohnung in Senden gewohnt, also eine ganz furchtbare Zeit für mich. Und habe dann mir einfach überlegt, ich gründe jetzt eine Bluesband. Das hatte den Grund, ich habe in L.A. einmal einen Gitarristen gesehen, der mich so umgeblasen hat und die einfach nur Blues gespielt hat, also nur in Anführungszeichen. Wobei die Musik an für sich mich gar nicht so kickt, aber der Sound und das Gefühl und der Gitarrist auch hatte, da habe ich mir gedacht, okay, als Gitarrist, glaube ich, gehört es dazu, das ist wie so eine Lehre machen, ein paar Jahre einfach mal Blues spielen, und zwar jedes Wochenende und zwar einfach mal 3-4 Stunden am Abend. Einfach ein Gig spielen, irgendeinen verrauchten Pub vor irgendwelchen bärtigen Männern, die Birkenstock anhaben. Ja, so muss man sich das vorstellen. Also ganz eigentlich, das tut das, was man eigentlich nicht will. Man will ja eher vor weiblichen Zuschauern spielen als Mann. Aber ich bin durch diese harte Schule mit dem Birkenstock, mit den bärtigen Männern gegangen, habe mir diesen Sound auch angeeignet. Und habe das auch so behalten als meine musikalische Wurzel. wie ich auch am Anfang auch schon gesagt habe, mein Vater hat sehr viel Blues und Gospel gehört. Das habe ich irgendwie auch schon im Ohr gehabt. Das war für mich relativ einfach zum Umsetzen. Man brauchte keinen Proberaum, weil das Blues-Ding muss man ja nicht richtig üben. Man spielt einfach und man braucht nur gute Spieler und das hat tatsächlich auch funktioniert. Wir haben dann irgendwie, glaube ich, 60, 70 Gigs im Jahr gespielt in Österreich, Schweiz und Deutschland, Süddeutschland hauptsächlich. Und das war so mein Einstieg. Und dann kannten mich dann auch ein paar Leute. Und dann ging es auch gleich weiter. Dann hat mich nämlich jemand gesehen in irgendeinem Bluesclub und hat mich gefragt, ob ich nicht in Augsburg bei einer Band spielen möchte mit amerikanischen Special Guests, unter anderem Glenn Hughes von Deep Purple. Ich kannte erstmal natürlich die Purple, kannte ich, ja. Glenn Hughes war mir erstmal gar kein Begriff. Ich habe dann erstmal ganz blöd nachgefragt, ja wie und wer ist das? Und dann ein entsetztes Gesicht mir gegenüber, ja wie Glenn Hughes, der Glenn Hughes von Deep Purple. Okay, dann dachte ich, okay, alles klar. Hab dann so eine Audition gespielt, da waren ein paar Gitarristen eingeladen. Das Ganze war echt wie so ein Film, das war so eine Biker-Szene mit Türsteher und da musste ich also zur Audition da so in so ein bretterverschlagenes Haus hochgehen, alles so ganz dunkles Licht. Und da saß dann der Bandleader, so ein Bart bis zum Bauchnabel, so ein Biker mit Kutte und hat dann so einen bayerischen Akzent mir gesagt, ah, du bist also der Patrick, ja gut, dann stöpsel mal ein. Das waren so eine Rockband halt, so richtige Rocker und zwar, die haben tierisch laut gespielt. Und ich war natürlich relativ grün hinter den Ohren und habe da tatsächlich das Engagement bekommen und habe dann einige Shows mit denen gespielt und die hatten Elvin Lee, alle, sag ich mal, so Dinosaurier der Rockmusik am Start und es war für mich natürlich eine Riesenerfahrung, weil da war schon das erste Festival mit 30.000 Leuten dabei, wo mir natürlich echt da hatte ich ja tierisch Schiss, das war... Das muss man sich hier vorstellen. Ich habe nur in kleinen Bluesclubs gespielt und dann so eine Riesenmeute. Das war für mich echt wow. Adrenalinkick natürlich. Und was ganz lustig war, ich hatte nur so ein kurzes Gitarrenkabel, das war 3 Meter. Das war eigentlich für die Bluesclubs, in denen ich gespielt habe, völlig ausreichend. Ich habe da auch gar nicht dran gedacht, dass ich jetzt auf einer riesen Bühne spiele. Habe also mein 3-Meter-Kabel natürlich auch dabei gehabt. Und dann gibt's ja, wer das vielleicht kennt, Highway Star, die Purple, das haben ja auch gespielt, ein legendäres zweistimmiges Gitarrensolo. Und ich hatte erstmal Mühe, das überhaupt zu spielen, das Solo, und musste aber dann so posing-mäßig, wollte der Sänger, hat uns hier Schulter rechts, links und 2 Gitarristen nach vorne genommen und wollte, dass wir halt so richtig so posing-mäßig jetzt irgendwie das Solo abdrücken. Und ich habe gedacht, oh mein Kabel, das ist nur 3 Meter kurz. Und bin natürlich dann hier mit Angstschweiß, mit Blick nach hinten auf meinem Kabel, und er voll euphorisch, der Glenn Hughes. Und das Kabel war halt dann so quer über die Bühne gespannt. Ich sah aus wie so ein Hund an der Leine. Habe mich natürlich total geschämt. Und ja, seitdem habe ich natürlich jetzt auch ein längeres Kabel dabei.
Immer.
Meistens.
Okay.
So viel die Geschichte vom langen Kabel oder vom zu kurzen Kabel, wie auch immer. Dann gab es einen Punkt in deiner Laufbahn in deiner Vita, der nennt sich Salomon, und ich glaube, mit Salomon hast du dann auch einen relativ großen Award abgesahnt, und zwar den John Lennon Talent Award. Mhm. Ist das jetzt richtig? Habe ich das richtig auswendig gelernt von der Homepage?
Ja,
gut,
genau.
Bin ich zufrieden. Salomon, was hat es mit Salomon auf sich?
Also ich muss ja dazu sagen, dass meine Roots oder mein Ursprung vom Musikmachen immer darin war, was selber zu machen. Wie ich am Anfang schon erzählt habe, ich war einfach auch zu schlecht, um irgendwas nachzuspielen. Und was selber zu machen, war mir schon immer wichtig. Und durch diese ganzen Jahre des Lernens, einfach nur ein Instrument zu lernen, das Handwerk zu lernen, habe ich natürlich völlig außer Acht gelassen, einfach auch wieder was Eigenes zu machen, Songs zu schreiben. Ich hatte auch gar keine Zeit dafür so wirklich. Ich war einfach mit allem anderen beschäftigt. Muss ich es eigentlich vorstellen wie ein Studium. Ne? Man ist halt noch nicht an der Uni eingeschrieben, sondern man stellt sich halt jeden Tag Aufgaben, jede Woche stellt man sich ein Ziel, jeden Monat stellt man sich ein Ziel. Was will ich in diesem Jahr, was muss da passieren? Und Salomon war für mich so die Möglichkeit, wieder anfangen zu schreiben. Und der Holger Jauch, den man ja in Ulm auch kennt, hervorragender Sänger und großartiger Frontman und Entertainer, der hat mich gefragt, ob ich mit ihm Lust hätte, mal was aufzunehmen. Und es fing eigentlich damit an, dass wir Stücke von ihm auch, die er geschrieben hat, die ich dann versucht habe umzusetzen auf der Gitarre. Und dann hatte damals ein dritter Mann im Bunde, der auch so produziermäßig schon einiges an Equipment hatte, hat den Vorschlag gemacht, ich soll doch mal ein Lied schreiben. Und dass Holger dann singt, und dann dachte ich mir echt, wieso? Und dann habe ich mich mal hingesetzt, habe das erste Stück geschrieben, und das hat uns dann allen eigentlich sehr gut gefallen. Auch Holger fand es irgendwie cool, mal was anderes zu singen, was er nicht geschrieben hat. Und das haben wir dann einfach so selber fertig produziert und haben es an SWR geschickt, und dann gab es da eigentlich ein ganz gutes Feedback. Und dann nahm das Ding eigentlich so seinen Lauf. Also die Sache war eigentlich dann schon fast so, dass ich die meisten Songs geschrieben habe und dann gegen Ende auch teilweise auch produziert hat oder zumindest vorproduziert habe alle Sachen. Und wir hatten dann ein ganz gutes Repertoire zusammen, und dann haben wir uns angemeldet bei diesem John Lennon Talent Award, und das war natürlich auch eine spannende Sache, weil 3000 Bands aus Deutschland sich da angemeldet hatten. Und es wurde immer dünner, es wurden immer weniger, und die letzte, ich glaube beim Ausschneiden war sogar Smudo in der Jury. Das weiß ich noch, in Kiel, Traumfabrik. Und da haben wir den Preis gewonnen. Das wurde von Viva damals präsentiert, und es war dann, ja, das war eine super Zeit auch.
Fantastischen Vier live. Gutes Stichwort, warst du auch schon mit denen auf der Bühne gestanden? Was war es für ein Gefühl? Große Band, ist ja eine deutsche Legende, kann man sagen. Und plötzlich steht der Patrick Wieland da plötzlich mittendrin. Wie hat sich's angefühlt? Sei ehrlich.
Ja, es ist. Ich musste erstmal so das Gefühl wieder so gerade reanimieren. Ich kann mich vor allen Dingen erinnern, dass die großen Festivals waren wahnsinnig beeindruckend. Also ich weiß, wir haben Hurricane gespielt vor 80.000 Leuten, und da sieht man dann einfach nur noch Köpfe bis zum Horizont, und muss ich auch vorstellen, dass der Zwischenapplaus zwischen den Songs, wenn wir jetzt ein Stück gespielt haben wie MFG oder so ein richtiger Knaller halt, da sind die Leute halt abgegangen, und wir haben alle mit In-Ears gespielt, das heißt für die Leute, die nicht wissen, was das ist, ist quasi für den Musiker der Monitor-Sound, über den er sich hört. Und der Zwischenapplaus war teilweise so laut, dass wir die Einzähler dazwischen, also der Drummer hat natürlich, muss ich vorstellen, die Bühnen sind so groß, dass man den Einzähler mit einem Delay, also mit einer Verspätung hören würde. Das heißt, man hat ihn direkt auf dem Ohr, dass man auch richtig zusammen einsetzt alle. Und wir haben diese Einzähler teilweise einfach nicht mehr gehört, weil die Leute so laut waren und so viel Applaus gegeben haben und geschrien und mitgesungen. Und ja, auf jeden Fall eine richtig Zeit, die man glaube ich nicht vergisst, oder Momente, die bleiben. Auf jeden Fall. Fantas.
Ist das auch was, wo du jetzt sagen würdest, kann man mit Geld eigentlich gar nicht aufwiegen? Weil klar, es ist natürlich, du bist Musiker, es ist ein Job, du bist darauf angewiesen, damit Geld zu verdienen, aber solche Momente sind mehr als Geld wert?
Naja, man braucht ja irgendwie beides.
Ja, klar.
Ich würde jetzt gar nicht so einen Vergleich ziehen. Es ist einfach so, dass ich glaube, solche Momente mit so einer Band auf der Bühne zu stehen und daran teilzuhaben, an so einem Ereignis einfach bleibend ist, und dann lässt man das einfach so stehen und denkt da gerne dran zurück. Es gibt ja auch noch, man hat natürlich das auch irgendwie archiviert mit Filmen, oder werden auch Fernsehauftritte, die habe ich natürlich dann auch irgendwie behalten, und Fotos, und habe auch sehr viele gute Freunde bei der Tour kennengelernt, zu denen ich immer noch Kontakt habe, also Mitmusiker, die damals dabei waren, und es war eine super Zeit, keine Frage.
Es gibt nochmal einen Namen in deiner Vita, der nicht ganz unbekannt ist, der aber auch hier stark mit Ulm verwurzelt ist, habe ich auch gelesen. Das ist Die Happy. Inwiefern warst du mit Die Happy unterwegs?
Mit der Happy bin ich immer wieder mal unterwegs. Sogar glaube ich jetzt, wir machen ab nächstes Jahr im April wieder eine kleine Unplugged-Tour. Und da Happy kenne ich natürlich schon sehr lange. Ich habe mit Martha eigentlich auch mal angefangen, Songs zu schreiben auf meinem kleinen Vierspur-Recorder. Ich habe sie auch zum ersten Mal gesehen, hier unten im Büchsenstadel. Da wurde ich nämlich eingeladen von Thorsten Mewis, ja, der Gitarrist der Band, dem ich damals ein bisschen Gitarrenunterricht gegeben habe. Und da hat er dann zu mir gesagt, ja, sie haben da so eine Band und so und ich soll da vorbeikommen, im Jugendclub Büchsenstadel spielen sie. Dann bin ich da vorbeigegangen mit meiner damaligen Freundin und dann habe ich mir das angeguckt und dann dachte ich mir schon, boah, die Martha, die ist ja echt, wow, die ist ja echt Hammer. Ich kannte sie eben nur damals am Musikgeschäft, in dem ich Unterricht gegeben hatte, stand sie immer oben und hat auf den Thorsten gewartet und habe ich mit ihr immer so gesprochen, aber sie konnte eigentlich wenig Deutsch, hauptsächlich in Englisch damals noch geredet mit ihr. Fand sie total nett, wusste überhaupt gar nicht, dass sie singen kann. Und ich habe sie dann selber mit ihr Sachen geschrieben und ich kenne Martha schon sehr, sehr lange, bin mit ihr auch sehr eng befreundet. Sie lebt jetzt mittlerweile in Prag und haben mich natürlich total gefreut, dass sie dann so ein Konzept hatten mit Unplugged, wo sie mich dann als Gast eingeladen haben. Und ich glaube, die erste Unplugged-Tour hat auch Joe Kraus noch, auch ein Freund von mir, haben wir dann zusammen die Tour gespielt, was auch echt großartig viel Spaß gemacht hat. Und immer wieder mal jetzt, glaube ich, wir hatten immer so einen Zwei-Jahres-Rhythmus, gibt es einen Unplugged-Blog. Und dann freue ich mich eigentlich, das ist wie so ein Familienurlaub, so mit Nightliner durch Deutschland fahren und zu kleine, aber echt nette Konzerte zu spielen, das macht echt sehr viel Spaß.
Du hast gerade nochmal ein Stichwort gegeben, Joe Kraus, ich habe dich zuletzt auf der Bühne gesehen vor paar Monaten, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, in einem Gewächshaus in Neu-Ulm, zusammen mit Joe Kraus mit seinem neuen Programm Songs from Neverland. Bist du da jetzt auf der Tour auch ab und zu dabei oder war das eine Ausnahme? Da warst du als Gast für zwei Songs, glaube ich, mit dabei.
Richtig, ne? Also ich spiele das im Roxy nochmal mit. Ich habe ihm gesagt, er kann auf jeden Fall, wenn er hier in der Gegend spielt, spiele ich da gerne mit. Ich glaube, dass es sich für die jetzt nicht lohnt, Gitarristen zu engagieren für die anderen Konzerte. Weil es ist bei der Platte, glaube ich, nur bei zwei, drei Nummern Gitarre dabei. Und
also jetzt in Einhalten am Wochenende bist du nicht dabei?
Nein, wo ist das in?
Einhalten, das ist Richtung Bodensee. Deswegen, nee. Wir sind nicht so weit weg. Deswegen frage ich, hätte das sein können. Machst du so mit dem Jo sonst auch Musik? Bist du da auch auf der Platte zu hören? Oder
nein, also wir haben früher gab es ein Projekt, das hieß Advanced Combo Funk, das er da ins Leben gerufen hat. Da habe ich mitgespielt drei Jahre lang. Aber wir sind auch sehr, sehr eng miteinander befreundet und wir grillen zusammen. Zum Beispiel.
Ist auch nett. Ne? Man muss nicht immer
muss nur Musik, immer noch Musik machen. Und aber ich glaube, wir haben jeder von uns beiden hat so seinen Bereich. Er ist eher so, sage ich mal, in der Jazz-Ecke zu Hause. Ich eher nicht so. Und wir haben so eine Schnittmenge, die wir dann auch durchaus mal dann irgendwie also einsetzen. Also ich hoffe, dass er auch mitmacht bei meiner CD-Release-Party im Roxy, die im Dezember stattfinden wird, dass er auch dabei sein wird. Und aber ansonsten macht da so jeder sein Ding.
Jetzt hast du mir ein Stichwort gegeben, Roxy. Future to Past. Einerseits kommen wir jetzt endlich da an, warum du natürlich auch ausgerechnet heute und hier und jetzt bist. Also es hat ja auch so einen Background, nämlich, dass du, ich glaube, ich das erste Mal jetzt in Ulm, oder? Dein ganz neues Bandprojekt vorstellst.
Eigentlich das ist das erste Mal überhaupt, dass wir mal spielen.
Ah, okay. Und dann hast du gesagt, im Roxy wird es dann released und jetzt hat der Fabiano hat dran gedacht, ich hätte es jetzt gar nicht mehr angerufen. Du hast bei der großen Eröffnungsparty von vor 15 Jahren, muss das ja dann her sein. Nee,
das war Roxy, eigentlich, oder? Das war nicht die Eröffnungsparty des Roxy, sondern von Radio Free FM. Hat damals, sie wurde gegründet. Und es gab eine große Party, die war am Roxy und da war ich auch geladen als Musiker und da haben wir einfach auf der Bühne wild gejammt, irgendwie total konzeptlos, aber Hauptsache Party.
Hat ja irgendwie seinen Charme zum Charme von früher dann gepasst. So, und jetzt wirst du also wieder im Roxy sein, im Dezember hast du gesagt?
Am 10.12. Findet eine große Sause statt. Da kommen sogar, ich habe mit einer Sängerin auf der Platte zusammengearbeitet, die lebt in London, die heißt Mikado. Ist absoluter Hammer, finde ich. Die kommen meistens mit so einer kleinen Ukulele angereist. Deswegen gibt es auf der Platte dann auch ein Stück mit Ukulele zu hören, das ich dann aber da kurz spiele. Sie wird da sein, wo ich mich wirklich sehr, sehr freue. Und Sängerin aus Berlin, Esther Counts, wird auch da sein, die unter anderem bei Jan Delay und Mando Diao Backing singt. Und die auch das die Vocals singt auf meinem ersten Release, dieser Single. Der heißt Two of a Kind, der momentan bei iTunes erhältlich ist.
Ist das das, was jetzt im Player liegt?
Genau.
Und dann würde ich sagen, dann hören wir uns genau das jetzt an.
Sehr schön.
Ja, die Gitarre, die da im Hintergrund schwingt, die gehört Patrick Wieland, beziehungsweise sind seine Finger, die sie bedienen. Und der ist bei uns jetzt schon an über eine Dreiviertelstunde zu Gast. Und wir sind schon fast am Schluss, beziehungsweise in der letzten Runde. Boah, wie die Zeit immer vergeht. Das war also jetzt das brandneue Teil, das jetzt downloadmäßig erhältlich ist. Wird dann einen Longplayer dazu geben. Im Dezember wird er released. Wie wird der Longplayer heißen?
Golden Sessions.
Die goldenen Sessions.
Schlicht aus dem einfachen Grund, weil es immer Sessions waren. Das heißt, ich hab mir Sänger gesucht, die jetzt meistens im Schatten von irgendwelchen anderen Leuten stehen. Also sprich jetzt die Esther, die jetzt bei Jan Delay und so singt, aber einfach auch super Sänger sind. Und die habe ich dann einfach eingeladen zu mir nach Hause, meistens über das Wochenende. Und meistens hatte ich auch schon so einen Song vorbereitet, oder mehrere, und dann habe ich einfach zur Auswahl gegeben, welchen Song sie singen will, oder, und dann haben wir das produziert, und durch diese Sessions war es einfach naheliegend, das Album einfach Golden Sessions zu nennen.
Wen haben wir jetzt gerade gehört, speziell an
der Aufnahme? War jetzt genau der Song, der gerade lief. Ja.
Oh, okay. Du hast gesagt, jetzt am Donnerstag seid ihr schon ziemlich viele Leute auf der Bühne, aber es sind nicht alle dabei, die
richtig,
auf ich wollte schon sagen, auf Vinyl wird es ja wahrscheinlich nicht geben, auf dem Album drauf sind.
Vinyl wäre eigentlich schön.
Ich sehe, schön, ne?
Es kann auch sein, dass die ein oder andere Single vielleicht sogar als Vinyl gibt. Aber das, ich glaube sogar, dass es die, als Two of a Kind, als Vinyl geben wird. Das hat der französische Labelmacher mir zumindest zugesagt. Das kann sich auch wieder ändern, je nachdem, wie die Nachfrage von DJs ist und so weiter. Das
ist jetzt eine schöne Brücke, die du mir vorgegeben hast. Hattest du vorher selber ja auch angesprochen, du warst bei Facedelic mit dem letzten Album mit Wieland, zurück nach Haus.
Nach Haus zurück?
Andersrum, genau.
Das ist das Gleiche.
Genau. Warst du bei Facedelic, kein unbekanntes Label, zwar sehr renommiert in Deutschland, dieses Mal bist du bei einem französischen Label. Wie kam's?
Ja, Facedelic war eine sehr gute Zusammenarbeit, aber ich glaube nicht ganz so passend, weil die musikmäßig einfach aus einer anderen Ecke kommen und man sie auch mit eher so einem loungigen Sound irgendwie assoziiert und ich da wirklich nicht so richtig in das Line-Up reingepasst habe. Und es hat sich dann auch durch verschiedene Promo-Aktionen dann so bewahrheitet, dass es einfach nicht so die richtigen Kanäle waren für meine Musik. Und ich habe immer schon nach Frankreich geschielt, weil die in Europa die meisten Afros am Start haben. Das heißt, die Soul-Musik, alles was schwarze Musik angeht, ist natürlich da viel, viel größer wie bei uns. Deutschland ist jetzt, sage ich mal, nicht so das Land der Soul-Musik. Ja, der Deutsche, glaube ich, tut sich ein bisschen schwer an, generell mit schwarzer Musik, dass sie wirklich populär sein wird. Das wird nie, glaube ich, ein richtiger Knaller sein bei uns.
Außer du näselst.
Genau. Und Frankreich hat da einfach eine große Szene und deswegen dachte ich mir, und weil ich eher sowieso mit Sängern gearbeitet habe, die auch teilweise einfach nur Englisch sprechen, zumindest nicht Deutsch, und es ganz eh auf Englisch war, dann einfach mal nach Frankreich.
Das hat geklappt. Seid ihr jetzt gut aufgehoben. Kommt jetzt das nächste. Da kommt jetzt vorab schon die Single raus, wird das Album auch rauskommen. Dann nehme ich mal an, da wird es eine Also nach dem Release Bar wird es eine Tour geben?
Steht ja, eine Tour ist immer so eine Sache. Also wir werden einfach ein paar Konzerte spielen, aber eine zusammenhängende Tour, die ist wahrscheinlich auch gar nicht so durchführbar logistisch mit den ganzen Leuten. Also ich werde einfach gucken, dass ich so ein paar Gigs mache. Und je nachdem auch, wie sich's anfühlt, ne? Muss man einfach mal schauen. Aber geplant ist es auf jeden Fall,
ein paar Gigs vielleicht zu spielen. Festivals im kommenden Jahr oder so.
Genau.
Festivals sind ja immer nett.
Festival ist, wenn das Wetter stimmt, dann ist es großartig.
Mhm. Stimmt. Also steht einiges an. Ist das Album eigentlich jetzt schon fix und fertig im Kasten?
Eigentlich schon seit 2 Jahren fertig.
Also?
Ich habe da einfach nur relativ lange gebraucht, mich um die Sachen auch so zu kümmern. Also das sprich, zu akquirieren, die Sachen wegzuschicken. Und hatte einfach auch viel andere Sachen zu tun. Und dann ist es bei mir einfach echt auch liegen geblieben. Und jetzt habe ich erst seit, den Vertrag habe ich unterschrieben bei dem französischen Label, ich glaube, Anfang des Jahres. Und aber die Platte an für sich ist eigentlich schon 2 Jahre bei mir.
Okay.
Fertig.
Gut, dann darf sie jetzt endlich raus, da freut sie sich.
Mhm.
Macht sie einen digitalen Hüpfer. Ja, Patrick, damit sind wir schon langsam, aber sicher am Schluss angekommen. Ich lasse dich aber nicht gehen, ohne dir irgendwie noch so ein, zwei Holzstücke zwischen die Füße zu werfen. Weißt du noch, was deine allererste Vinylplatte war?
Meine erste Vinylplatte? Ja. Oh, was ganz Gemeines.
Ja, sag's mir.
Status Quo. 12 Golden Bars.
Ja, hat man gehört. Ja. Welches wäre der Künstler, wenn du dir einen aussuchen könntest, mit dem du gerne mal eine Platte aufnehmen würdest?
Ja, warum fällt mir da niemand ein? Das gibt's doch gar nicht.
Er ist so mit sich selber zufrieden.
Nee, ich überlege gerade. Wahrscheinlich irgendein Sänger, der mich wahnsinnig inspirieren würde. Es gibt natürlich einen Mann, aber der ist irgendwie nicht erreichbar. Der ist schon seit Jahren im Gefängnis und Entzugsanstalt, heißt D'Angelo.
Okay.
Hammer Typ, Wahnsinns Musiker. Aber der wär's, glaub ich, gar nicht, weil mir der, ich glaube, nicht so wirklich sympathisch wäre. Ich werde mir darüber Gedanken machen und dann werde ich
das nächste Mal
vielleicht euch sagen.
Gibt es ein Land, in dem du lieber leben würdest, als in Deutschland?
Auf jeden Fall. Also das ist so eine Geschichte, wo ich mir eigentlich immer wieder mal so durch den Kopf gehen lasse, wenn man dann mal so älter ist, wo man seinen Lebensabend verbringen möchte. Alles, was südlich liegt, glaube ich, kommt meinem Temperament vielleicht. Wohl, nee, ich bin schon auch irgendwie deutsch. Aber ich glaube, ich brauche es irgendwie warm im Winter. Die Winter sind mir definitiv zu lang hier in Deutschland. Das nervt. Also so Italien, Frankreich, Spanien, liegt alles drin.
Immer so ein bisschen mit Meer und so.
Vielleicht Kroatien kann ich mir dann wahrscheinlich eher leisten. Ja. Vielleicht ist es auch Kroatien.
Okay, dann mache ich dir einen Vorschlag, weil es im Winter ja so scheißkalt ist. Ich lade euch heute schon ein, im Winter vor der Release Party mit ein paar Bandmitgliedern hier vorbeizukommen im warmen Studio, weil das haben wir ja definitiv und vielleicht könnt ihr dann ein, zwei Stücke performen live hier nochmal in die Plattform. Wenn es dann soweit ist, wenn das Album dann am Start sein wird.
Sehr gerne.
Okay.
Super.
Patrick, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War sehr schön. Sehr interessant. Wir haben jetzt natürlich noch mal was im Player liegen. Was hast du noch rausgesucht?
Ein Stück, es heißt Little Something und gesungen von Raphael Jakob. Und der Mann, der jetzt da singen wird, kommt aus Bern, ist ein Schweizer. Der redet auch wirklich Schweizerdeutsch und ist aber ein wahnsinnig guter Sänger, finde ich. Und spielt auch hammermäßig Gitarre, aber da werdet ihr euch ja davon selber überzeugen am Donnerstag.
Okay, das werden wir jetzt gleich noch hören. In diesem Sinne machen wir jetzt Schluss mit der Plattform. An der Technik war heute Fabiano Nitsch, mir gegenüber Patrick Wieland, seines Zeichen Komponist und Musiker am Mikrofon. Hier auf der Seite war Rainer Markus Walter. Ich wünsche noch einen fantastischen Tag. Ciao.
The back court is coming down. It puts me in to where I belong. We're gonna throw down the jam and keep the record spinning all night. Bass is pumping, kick laid back. If you can swing it, dig in the track.